Durchschnittlich 400 Menschen tummeln sich pro Tag in einem deutschen Freibad. Das bedeutet auch, an richtig warmen Tagen wird es natürlich noch viel voller. Und alle schwimmen in einem Becken. Da kann man sich schon mal die Frage stellen, wie hygienisch das eigentlich ist. Genau darum soll es in dieser Folge gehen. Wie wird eigentlich sichergestellt, dass das kühle Nass, ob im Freibad oder im Hallenbad, auch sauber ist? Außerdem möchte ich wissen, was ist dran an der These, dass Hypochonder länger leben? Mein Name ist Sonja Gillert und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid.
Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
Chlorgeruch und Pommes. Das sind für viele die Geruchs- und Geschmacksverbindungen zum Freibad. Allerdings, Vorsicht, jetzt wird's ekelhaft, rufen Schwimmbäder auch Assoziationen mit Fußpilz, Pflastern, die im Wasser schwimmen und anderen unliebsamen Dingen im Schwimmbecken hervor. Da wir in Deutschland sind, gibt es natürlich jede Menge Richtlinien dafür, was im Schwimmbad Wasser drin sein darf und was eben nicht. Und zwar im Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen. So heißt das. Aber was helfen alle Vorgaben, wenn einem ein altes Pflaster im Wasser begegnet oder ein Baby keine Schwimmwindel anhat? Ob das Schwimmbad tatsächlich die reinste Fußpilzparty ist und wie gefährlich es ist, wenn Ekliges im Wasser landet, das weiß der Biologe und Hygieniker Dirk Bockmühl von der Hochschule Rhein-Waal. Hallo, Herr Bockmühl.
Ja, hallo, Frau Gillert.
Mit öffentlichen Schwimmbädern verbinden viele Menschen ja gerade, wenn es keine Freibäder sind, Chlorgeruch. Wie viel Chlor ist denn eigentlich im Schwimmwasser drin?
Ja, also in dem normalen Schwimmbadwasser sind, da gibt es natürlich auch eine DIN-Norm in Deutschland dafür, selbstverständlich. Da sind zwischen 0,3 und 0,6 Milligramm pro Liter drin. Das ist sehr wenig. Man kann sich das so vorstellen. Jeder kennt ja vielleicht den normalen Chlorreiniger, den man auch zu Hause nutzen kann. Da ist ungefähr 10-mal so viel drin. Also es ist relativ wenig, aber natürlich schon so viel, dass es wirkt.
Die entscheidende Frage, die man sich ja stellt, wenn man da mit ganz vielen anderen Menschen im Wasser schwimmt und auch noch versucht, sich zu entspannen, tötet das Chlor denn tatsächlich alles ab?
Ja, also genau dafür ist das natürlich da. Ja, man kann ja nicht ganz verhindern, dass mal was ins Schwimmbadwasser kommt, was da nicht reingehört. Um das Wasser eben sicher zu halten, gerade mikrobiologisch sicher, ist das gechlort. Und das tut es in der Konzentration. Man muss aber auch natürlich sagen, die Konzentration ist angepasst für die Mengen an Bakterien beispielsweise, die dann wirklich ins Wasser kommen. Und die sind natürlich relativ gering jetzt im Vergleich zu einer Krankenhausdesinfektion, wo ich deutlich mehr Bakterien habe. Aber Chlor ist an sich ein sehr, sehr gutes Desinfektionsmittel, was genau deswegen natürlich auch eingesetzt wird.
Gibt es denn da Verunreinigungen, die problematisch sind?
Naja, also wir hatten ja gerade schon gesagt, die Mikrobiologie ist sicherlich das, was uns da am meisten Sorgen macht. Also Krankheitsübertragungen im Schwimmbad sind möglich und sind auch gar nicht so selten. Und das fängt also beim Fußpilz an. Das geht aber auch natürlich über virale Erkrankungen bestimmte. Alles, was so mit fäkalen Verunreinigungen zu tun hat, will man natürlich möglichst ausschließen. Und es gibt auch so ein paar Spezialitäten, die auch im Schwimmbad eine Rolle spielen. Vielleicht hat der eine oder andere schon von Chlamydien gehört. Das ist auch so eine typische Erkrankung. Eigentlich auch eine Geschlechtskrankheit, aber tatsächlich nicht nur, sondern das ist auch eine, die ganz häufig im Schwimmbad übertragen wird, wenn das Wasser eben nicht ausreichend gechlort ist zum Beispiel und die dann zum Beispiel zu Bindehautentzündungen führen kann.
Jetzt habe ich jüngst in den USA auf einer Reise erlebt, da war ich auch öfter im Freibad, dass da einmal pro Stunde gepfiffen wurde. Alle mussten aus dem Wasser und dann wurde eine Wasserprobe entnommen. Wie wird denn in Deutschland sichergestellt, wie viel Chlor rein muss? Weil Sie meinten, das wird immer angepasst an die Bedürfnisse. Werden da auch konstant Proben entnommen?
Ja, also in der Tat gibt es ja Anlagen, die das sozusagen online machen. Also da muss man dann noch nicht mal eine Probe nehmen, sondern das ist dann sozusagen versteckt in den Hinterzimmern der Schwimmbäder, dass da die ganze Analytik steht und da immer geguckt wird. Einerseits ist die Chlorkonzentration vernünftig, aber man kann natürlich auch, genau wie bei der Trinkwasseranalytik zum Beispiel, bestimmte Parameter ständig messen und dann kriegt man da auch Meldungen, wenn da irgendwas nicht stimmt. Das in Amerika ist sozusagen möglicherweise da so der Vorläufer, wenn es vielleicht noch nicht so technisch ausgereift ist.
Jetzt haben Sie eben schon angesprochen Fußpilz. Das ist auch so der Klassiker, den man hört zum Thema, was man sich im Schwimmbad holen kann. Ist die Gefahr tatsächlich höher, sich da einen Fußpilz einzufangen? Und was kann ich denn tun, um mich gegen Krankheitserreger im Schwimmbad ja, abzusichern, beziehungsweise da mir nicht unbedingt was einzufangen. Habe ich das selbst ein bisschen in der Hand?
Ja, also man muss zunächst mal sagen, das im Schwimmbad ist tatsächlich nicht so ganz dramatisch, wie es auf den ersten Blick klingt, weil eben alles, was da reinkommt, und das gilt eben auch sogar für fäkale Verunreinigungen, natürlich sehr stark verdünnt wird. Und es gibt immer eine infektiöse Dosis an allen Krankheitserregern, das heißt eine bestimmte Anzahl an Bakterien beispielsweise, die in den Körper gelangen müssen. Und die ist selbst im Schwimmbad, also selbst wenn ich viel Wasser schlucken würde, ist die eben kaum zu erreichen. Ja, also das ist bei Lebensmitteln tatsächlich anders. Ich habe schneller, oder wenn ich Trinkwasser anschaue, ich habe schneller die Menge aufgenommen als im Schwimmbad. Der Fußpilz ist insofern ein bisschen besonders, als dass das ein Erreger ist, der durch unsere Haut durchkommt. Die Haut ist ja eigentlich eine sehr gute Barriere und eigentlich schaffen es kaum Mikroorganismen, die zu durchdringen. Und der Fußpilz ist eben einer von denen. Deswegen ist das so eine Besonderheit im Schwimmbad, wo ich darauf achten muss. Da habe ich nämlich auch noch den Fall, dass es eine sehr hohe Durchseuchung gibt in der Bevölkerung. Das heißt, ein Drittel von uns laufen eben mit diesem Fußpilz rum. Ja, so im Schnitt. Dann kommt eben noch dazu, dass durch diese Durchfeuchtung, man kennt das ja alles, diese Waschhaut, ne, wenn man lange in der Badewanne oder im Schwimmbad war, dann weicht die Haut auf. Das heißt, die Hautbarriere ist dann gestört. Und das macht es den Pilzen, wie auch anderen Mikroorganismen, natürlich dann einfacher, durch die Haut zu kommen. Deshalb ist es halt im Schwimmbad schon wichtig, darauf zu achten. Da ist übrigens das Allerwichtigste, sehr einfach, wirklich gut abtrocknen und auch zwischen den Zehen abtrocknen, weil dann ist die Gefahr schon deutlich geringer, sich auch mit Fußpilz zu infizieren.
Jetzt kursiert das Gerücht, dass es im Schwimmbad nur dann extrem nach Chlor riecht, wenn viele Menschen da rein uriniert haben. Was ist denn da dran?
Ja, also das stimmt so ein bisschen, muss man sagen, weil das, was man so als typischen Schwimmbad-Chlorgeruch wahrnimmt, das ist eigentlich nicht das Chlor selber. Also eigentlich nimmt man auch kein reines Chlor, sondern das ist sogenanntes Hypochlorit, also auch eine chlorhaltige Verbindung. Und das riecht auch ein bisschen. Wer so einen Reiniger benutzt, kennt das natürlich. Aber dieser typische Schwimmbadgeruch, das sind eigentlich Chloramine. Und das sind tatsächlich Umsetzungsprodukte von dem Chlor mit entsprechenden organischen Verbindungen, wie sie zum Beispiel im Urin vorkommen. Das heißt aber auch nichts anderes, als dass das Chlor tatsächlich seine Arbeit getan hat, weil diese Umsetzung bedeutet eben schon, dass da was reagiert hat. Also es ist natürlich ein bisschen eklig, sich vorzustellen, aber auf der anderen Seite ist es auch beruhigend, weil ansonsten hätte man sozusagen diese Verbindungen ungefiltert zu Gesicht bekommen. Ja.
Jetzt gehört zu den unappetitlichen Dingen im Schwimmbad auch, wenn einem da so aus Versehen mal ein abgelöstes Pflaster entgegenkommt, während man da so seine Bahnen zieht oder man ein Haarbüschel greift. Was ist denn mit solchen Verunreinigungen?
Ja, also das ist eher so eine gefühlte Gefahr. Also ich hatte vorhin schon erwähnt, es gibt diese infektiöse Dosis an Mikroorganismen. Das heißt, selbst wenn man sich vorstellt, dieses Pflaster war auf einer infizierten Wunde und so, alles ganz eklig, ja. Aber die Menge an Mikroorganismen, die dann möglicherweise wirklich zu mir gelangen, die ist verschwindend gering. Und man muss natürlich auch sagen, ich würde ja geschickterweise um das Pflaster dann auch einen Bogen machen und das dann nicht auch noch extra vielleicht mit durchweichten Fingern oder gar mit verletzten Fingern dann aus dem Badewasser fischen. Also von daher, ja, das ist fies, aber man muss sich jetzt keine wahnsinnigen Sorgen machen, dass man da jetzt krank wird.
Eine letzte Frage zum Chlor. Dass einem die Augen brennen im Schwimmbad, mal mehr, mal weniger, liegt das rein an der Chlorkonzentration oder ist das einfach ein Faktor, der je nach Befinden unterschiedlich ist, dass die Augen mal mehr, mal weniger gereizt sind?
Ja, also das ist tatsächlich durchaus aufs Chlor zurückzuführen, weil das Chlor reizend ist und eben auch in den geringen Konzentrationen durchaus bei verschiedenen Menschen dann unterschiedlich stark zu den Augenreizungen führen kann. Das ist aber in der Konzentration, wie wir das haben, ungefährlich und reversibel. Also das geht auch wieder zurück. Trotzdem ist es natürlich ein guter Hinweis, wenn man brennende Augen hat, dass man dann vielleicht auch mal erst lang genug im Schwimmbadwasser war und ein kleines Bräuschen einlegen sollte.
Und Chlorwasser wahrscheinlich immer gut abduschen, damit die Haut nicht so stark gereizt wird, oder?
Ja, also das ist natürlich immer eine gute Idee mit dem Abduschen, wobei man eben sagen muss, die Chlorkonzentrationen, wir hatten es am Anfang, sind sehr gering. Also zum Vergleich vielleicht nochmal, auch im Trinkwasser sind 0,3 Milligramm pro Liter erlaubt. Manchmal muss man das Trinkwasser ja auch chloren. Andere Länder machen das ja auch regelmäßig, um das einfach sicher zu bekommen. Und da erlaubt eben die deutsche Trinkwasserverordnung sozusagen den unteren Wert, der dann auch in den Schwimmbädern anzutreffen ist. Also das ist schon sehr gut abgesichert und eben auch unbedenklich.
So, zuletzt möchte ich noch eine Frage stellen zu einem etwas anderen Ort, an dem man schwimmen kann oder planschen, und zwar der Swimmingpool im Garten. Wie sieht's denn da aus? Ich habe einen Swimmingpool aufgestellt, mit dem Gartenschlauch das Wasser reingefüllt. Muss ich das jetzt täglich wechseln oder wie kann ich sonst sicher gehen, dass das einigermaßen sauber ist?
Ja, das ist tatsächlich ein interessantes Problem, weil diese Poolwässer, also es gibt da sehr wenig Studien zu, aber die sind natürlich schon, dadurch, dass die eben auch draußen stehen und alles Mögliche da reinkommt, auch an organischen Substanzen, wenn man jetzt den ganzen Tag mit den nackten Füßen über den Rasen läuft und dann in den Pool steigt. Also da kommt eine ganze Menge rein und tatsächlich ist es bei diesen ganz kleinen Planschbecken, die sich dann auch noch stark aufheizen, schon empfehlenswert, das Wasser sehr häufig zu wechseln. Ich weiß jetzt nicht, ob man das wirklich jeden Tag machen würde. Wir machen es tatsächlich so oder haben es so gemacht, als unsere Kinder noch kleiner sind. Mittlerweile ist der Pool nicht mehr so angesagt bei uns. Aber das, was wirklich dann abends einfach zum Blumengießen genommen haben. Ja, also es ist schon empfehlenswert. Bei größeren Anlagen gibt es ja dann auch wieder Filteranlagen und eben auch die Möglichkeit, Chlor zuzusetzen, was man unbedingt tun sollte. Aber bei den kleinen Planschbecken, ja, häufig wechseln macht schon Sinn.
Herr Bockmühl, vielen Dank. Ich glaube, dass jetzt viele Hörerinnen und Hörer mit einem besseren Gefühl ins Schwimmbad gehen beim nächsten Mal.
Der Sommer kann kommen. Wunderbar.
So, jetzt wisst ihr, wann ihr beruhigt im Schwimmbad abtauchen könnt. Hier geht es jetzt weiter mit der Frage, leben Menschen, die sich ganz besonders um ihre Gesundheit sorgen, eigentlich länger?
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahr zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
Wer stark um seine Gesundheit besorgt ist, der übersieht keine Krankheitsanzeichen, geht früher zum Arzt und kann so womöglich Schlimmeres verhindern. Diese These erscheint auf den ersten Blick ziemlich logisch. Doch schwedische Forscher und Forscherinnen kommen nun zu einem gegenteiligen Ergebnis. Hypochonder leben kürzer als Menschen ohne ausgeprägte Gesundheitsängste. Aber ganz von vorne, wen betrifft das überhaupt und wann ist man ein Hypochonder? Ungefähr 4-6% aller Menschen glauben mindestens einmal im Leben fälschlicherweise schwer krank zu sein. Wird diese Angst zum Dauerzustand, dann sprechen Mediziner von Hypochondrie. Die anhaltende Angst führt häufig zu einem Teufelskreis. Das heißt, Ärzte finden keine Ursachen für bestimmte Symptome, die Patienten gehen zum nächsten Arzt, doch auch der findet nichts und so weiter und so fort. Die ins Nichts führenden Untersuchungen und das Doktor-Hopping treiben nicht nur die Patienten und Ärzte zur Verzweiflung, das Ganze verschlingt natürlich auch sehr viel Geld. Naja, und dem Patienten geht es wirklich nicht besser. Psychiaterinnen und Psychiater des Karolinska-Instituts in Stockholm haben Gesundheits- und Sterbedaten aus 20 Jahren analysiert und dabei die Daten von 4.129 Patienten und Patientinnen mit der Diagnose hypochondrische Störung mit denen von 41.290 Menschen ohne Hypochondrie verglichen. Dabei kamen sie zu dem Ergebnis, das Sterberisiko für Hypochonder war um 84% höher als das von Menschen ohne schwere Gesundheitsängste. Hypochonder starben häufiger an einer Herz-Kreislauf- oder Atemwegserkrankung und im Vergleich zur Kontrollgruppe nahmen sich 4-mal so viele von ihnen das Leben. Und als die Wissenschaftler genau angeschaut haben, warum das Sterberisiko höher ist, kamen sie zu dem Fazit, nicht übersehene schwere Erkrankungen erhöhen das Sterberisiko, sondern die Zusammenhänge zwischen den Krankheitsängsten und Depressionen sowie Angststörungen. Letztere führen bekanntlich zu einem höheren Suizidrisiko. Und die Herz-Kreislauf-Erkrankungen könnten auf den permanenten Stress zurückzuführen sein, der aus der andauernden Krankheitsangst resultiert. Die Autoren der Studie empfehlen übrigens Ärzten, die Krankheitsängste ihrer Patienten sehr ernst zu nehmen. Vielen Betroffenen kann eine Psychotherapie helfen. In den Shownotes findet ihr den Link zu einer Folge, in der ich mit einem Psychologen darüber gesprochen habe, wie man Menschen unterstützen kann, die unter Hypochondrie leiden. An dieser Folge von Aha hat meine Kollegin Juliane Schneider mitgearbeitet. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr gern jede Woche noch mehr Aha hören möchtet, dann empfehle ich euch unseren, sagen wir mal, Geschwister-Podcast. Und zwar Aha History, 10 Minuten Geschichte. Mein Kollege Wim Ort recherchiert dort die Geschichten, die nicht unbedingt im Schulgeschichtsunterricht vorkamen. Hört doch gern mal rein. Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich schon aufs nächste Mal.